Sehr verehrte Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kammertöne, dem Podcast der Ärztekammer Hamburg. Heute darf ich ein ganz besonderes Mitglied der Ärztekammer Hamburg begrüßen. Es ist mir eine persönliche Freude und natürlich auch eine große Ehre, dass wir den geschätzten Kollegen, aber auch den ersten Bürgermeister der Freien Hansestadt Hamburg begrüßen dürfen, Herrn Dr. Peter Tschentscher. Seien Sie herzlich willkommen.
Guten Tag.
Schön, dass Sie dabei sind. Es ist zwar allen bewusst, dass Sie ärztlicher Kollege sind, aber es ist für mich trotzdem überraschend, Sie das erste Mal hier in den Kammerräumen zu begrüßen. Waren Sie schon mal bei uns?
Also das letzte Mal bei der Facharztprüfung, das ist schon einige Jahre her und ich erinnere mich, dass es noch an der Humboldtstraße war und ganz schön stressig. Denn wenn man im fortgeschrittenen Alter nochmal wie im Studium oder früher in der Schule so eine persönliche mündliche Prüfung absolvieren muss, das ist schon, bleibt in Erinnerung. Aber es ist gut gegangen. Vielen Dank an unsere früheren Kollegen, die mich dort befragt haben.
War das für Sie tatsächlich, das sagen ja viele, so der einzige Berührungspunkt mit der Kammer oder hatten
Nein,
Sie?
Nein, aber der am härtesten in Erinnerung bleibt, weil es ist schon Stress, finde ich, so eine Facharztprüfung abzulegen, weil man es gar nicht mehr so gewohnt ist, Prüfling zu sein. Mhm. Und das hat ja Konsequenzen. Also ich weiß in meinem Fach der Labormedizin vielen Kolleginnen und Kollegen auch gerne mal durch. Man hatte so das Gefühl, das ist ein unglaublich breites Themenspektrum und da möchte man ja nun auch nicht alt aussehen. Und deswegen war es von meinen Prüfungen, die ich in Erinnerung habe, mit einer der aufregendsten.
Sie haben die Weiterbildung ja in Hamburg gemacht, studiert haben Sie ja auch hier, wenn ich richtig informiert
bin. Ganz genau, ich bin zum Studium nach Hamburg gekommen. Ich bin ja in Bremen geboren, was immer ein bisschen Erheiterung auslöst, falls ich irgendwo in meiner Biografie vorgestellt werde. Habe dann in Niedersachsen Abitur gemacht und bin danach nach dem Zivildienst in Ostfriesland nach Hamburg zum Studieren gekommen und war schon immer begeistert von der Stadt und das hält bis heute an.
Wie haben Sie denn das Studium erlebt? Hatten Sie das Gefühl, dass man alles mitbekommt, was man später braucht für das Berufsleben?
Ich hatte damals keine besonderen eigenen Vorstellungen. Ich habe keine Eltern, die in der Medizin waren und die mir gesagt haben, dass ist wichtig oder achte mal auf Folgendes. Ich bin, wenn man so will, unbefangen an das herangegangen, was mir angeboten wurde, war natürlich sehr interessiert an den Themen. Das Interesse für die Medizin hatte sich im Zivildienst ergeben. Und dann habe ich erstmal die Dinge so genommen, wie die Professorinnen und Professoren, überwiegend waren es ja dann doch männliche Professoren, den Stoff angeboten haben. Erst im Nachhinein habe ich dann für mich sortieren können, welche Themen und welche Darstellungen ich jetzt im Nachhinein für sehr gut gehalten habe. Und es gibt ja auch den einen oder anderen Irrweg in den Vorlesungen, wo man dann im Nachhinein sagt, na, das hätte ich auch anders.
Das haben wir, glaube ich, alle so erlebt. Und wie sind Sie zur Laboratoriumsmedizin gekommen?
Auch das hatte sich so ein bisschen durch Zufall ergeben. Ich war gar nicht so festgelegt. Mich interessierte die Medizin und das Gesundheitswesen und habe dann Faszination erlebt in der Diagnostik, weil die Medizin beginnt ja meistens mit Unwohlsein, Symptomen und dann ist die Diagnostik für mich immer so ein bisschen Spurensuche, ich will nicht sagen Aufklärung eines Krimis oder so, sondern das ist ja interessant zu sehen, wie dieselben Symptome ganz unterschiedliche Ursachen haben können und es hat ja auch Folgen, wenn Diagnostik nicht gut erfolgt. Leidenswege von Patienten, die also nicht sofort richtige Behandlung bekommen, weil die Diagnostik nicht klar war. Ja. Und deswegen war das für mich so ein bisschen eine Mischung aus medizinisch interessanten Fragestellungen und vielleicht so einem Spürsinn und dem Wunsch, unklare Dinge zu klären.
Und Sie haben ja noch einen akademischen Weg tatsächlich eingeschlagen. War das eine bewusste Entscheidung oder war das so, wenn ich schon an der Uni bin?
Nein, das war sehr bewusst, weil ich fand an der Universitätsmedizin faszinierend diese Mischung der Forschung, der Lehre, aber eben auch dann die Krankenversorgung, die ja sozusagen dann verflochten ist an einem Universitätskrankenhaus. Und durch das Studium kam ich eben, wie es häufig der Fall ist, über eine interessante Vorlesung meines späteren Chefs, kam ich dann zu der Doktorarbeit in dem Institut und dann kannte ich natürlich plötzlich die Mitdoktoranden, die medizinischen Assistenten auch die Professoren dieses Instituts. Und dann fand ich das so spannend, dass ich gedacht habe, da mache ich dann mal auch, damals gab es das Arzt im Praktikum noch.
Das erinnere ich, leidvolle Zeit.
Das habe ich dann auch dort absolviert. Und dann, wie es so geht, Weiterbildung in verschiedenen Disziplinen. Labormedizin ist ja so ein Sammelsurium, man muss ein bisschen innere Medizin machen, ein bisschen Mikrobiologie. Und dann bin ich so meinen Gang gegangen bis zur Facharztprüfung. Und wenn man dann so lange am UKE ist und auch hier und da forschen konnte, dann steht die Habilitation ja auf der Tagesordnung und die habe ich dann auch gemacht.
Frau Dr. Wulff und ich haben tatsächlich darüber gegrübelt, das Studium ist so lange her, dass wir uns an Zytokeratine nicht mehr erinnern. Darüber haben Sie habilitiert, meine ich.
Ja, das war dann eine besondere diagnostische Überlegung, die dahinter steht. Und zwar ging es darum, was ja bis heute ein aktuelles Thema ist, Krebszellen zu finden in einem hohen Überschuss an nicht erkrankten Zellen. Das ist ja eine diagnostische Fragestellung, die sich in der Onkologie immer bis heute ja stellt. Hat man auffällige maligne Zellen in einer Probe zum Beispiel? Und die Zytokeratinfamilie war nur ein Marker für epitheliale Zellen, die eben in bestimmten Proben nichts zu suchen haben. Und die haben wir dann nachgewiesen mit hochsensitiven Methoden, mRNA, Nachweise durch das, was man heute etwas einfacher macht. Früher war das ja alles erst in der Entwicklung, Die molekularbiologischen Methoden. Ja, und so kam dann eins zum anderen. Das Oberthema war eben der Nachweis maligner Zellen. Und diese Methode der RT-PCR war damals eine vielversprechende Methodik.
Also das haben Sie jetzt so erzählt, dass ich das auch als krimiartig spannend empfand. Und wenn man jetzt so tief in der Materie drin ist, auch gerade so in der akademischen Medizin, wie kommt man dann in die Politik?
Ja, das werde ich ganz oft gefragt, weil ich ja tatsächlich bis zu meinem 45. Lebensjahr eigentlich nicht hauptberuflich Politik gemacht habe, sondern eigentlich hauptberuflich in der Medizin war. Und das war auch, wenn ich als junger Mensch gefragt worden wäre oder noch im Studium gefragt worden wäre, hätte ich mir nie vorgestellt, mal professionell und hauptamtlich Bürgermeister zum Beispiel zu sein. Ich war wirklich mit Haut und Haaren dann in der Medizin, so wie eigentlich alle, die ja dieses faszinierende Feld studieren. Und dann habe ich natürlich auch konsequent diesen Weg gemacht. Der ist ja auch nicht so leicht. Das Medizinstudium ist anstrengend. Dann die ersten Berufsjahre. Das habe ich eigentlich mit voller Kraft gemacht. Und ich sage immer so, wenn meine Kollegen dann zum Tennisspielen gingen, zum Feierabend, dann war ich ehrenamtlich damals in der Bezirkspolitik aktiv. Ich war schon während des Studiums durch persönliche Kontakte bei den Jusos und in der SPD gelandet. Und so hat sich das quasi so als mein Hobby nebenbei immer entwickelt. Und ich war immer politisch interessiert, schon als Schüler, sodass ich dann quasi so schrittweise die Politik dann eine größere Bedeutung eingenommen hat. In Hamburg gibt es ja die Möglichkeit, auch ein paar Feierabendparlamentarier zu sein. Ich wurde dann 2008 Mitglied der Bürgerschaft. Da musste ich dann meine berufliche Stundenzahl schon ein bisschen reduzieren, weil die Sitzungen oft früher anfingen, als man üblicherweise Feierabend hat. Und dann war 2011 durch einen sehr großen Wahlerfolg der SPD in Hamburg für mich die Möglichkeit gegeben, Mitglied des Senats zu werden. Olaf Scholz hat mich damals gefragt, ob ich Finanzsenator werden möchte. Das war das Feld, das ich politisch besonders bearbeitet hatte. Und da habe ich dann schon einige Tage lang überlegt, ob ich das machen soll. Denn mir war klar, dass dann der Ausstieg jedenfalls aus der Universitätsmedizin ist. Ja. Denn Sie kennen das auch am UKE, das ist ein kompetitives Feld. Da wartet ja keiner, ob da jemand zurückkommt. Und wenn ich jetzt nach 13 Jahren wieder zurück wäre in der Universitätsmedizin, wären ja Leute da, die 13 Jahre jünger sind und auf demselben, vielleicht auf einem besseren Qualifikationsstand dann wären. Und insofern war das für mich klar, die Universitätsmedizin ist damit für mich abgeschlossen. Trotzdem war ich froh, dass ich alles beieinander hatte. Als klinischer Chemiker, Facharzt für Laboratoriumsmedizin, Habilitation, hatte ich damals das Gefühl, ich kann in meinen Beruf jederzeit wieder einsteigen. Jetzt merke ich zwar nach vielen Jahren, dass das Fachwissen schon ein bisschen in den Hintergrund tritt, aber es gelingt mir immer noch, wenn ich zum Beispiel über das Ärzteblatt oder durch eine praktische Fragestellung mit Medizin konfrontiert werde, mich wieder zu erinnern und mich schnell wieder in die medizinische Welt einzudenken. Das ist für mich eine sehr interessante Situation, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss bis zu meinem Lebensende jetzt Politiker sein. Ich habe immer das Gefühl, ich könnte nochmal zurück in die Medizin.
Aber Sie bestätigen mich in meinem alten Vorurteil, einmal Arzt, immer Arzt oder Ärztin.
Ich glaube ja, so ist das. Also die Faszination, es ist ja aber auch wie in anderen Berufen. Ich stelle mir vor, wenn ein Handwerksmeister seinen Beruf nicht mehr ausübt und dann kriegt er wieder, ich weiß nicht was, Hammer und Zange in die Hand. Er kann ja sofort wieder loslegen. Es ist ja etwas, was tief als Kompetenz oder als Wissensstand auch in einem schlummert. Und manchmal habe ich auch richtig Lust, wieder mal Blut abzunehmen oder mir einen Befund anzugucken und medizinisch zu fachsimpeln. Das ist schon etwas, glaube ich, was mich jedenfalls nicht wieder loslässt.
Stimmt denn Virchows Ansicht, dass Politik ja im Prinzip auch nur Medizin im Großen ist? Hat Ihnen die Medizin was geholfen im Bereich der Politik? Die Art zu denken?
Die Art zu denken auf jeden Fall, das sage ich auch immer. Virchow war ja im Grunde auch beides, Politiker und Arzt, hat interessante Dinge in die Wege geleitet und Überlegungen angestellt, wie der Zusammenhang zum Beispiel zwischen sozialen Verhältnissen, Lebensbedingungen.
Ja, deswegen hängt er auch hier
hinter uns. Ja, Albert Einstein erkenne ich. Aber was ich sagen will, ist, die Denkart der Medizin besteht ja darin, das lernt man schon im ersten Semester, nicht sofort Therapie beginnen, sondern erst einmal eine Untersuchung durchführen, Befund erstellen, dann nach sorgfältiger Abwägung die Diagnose festlegen und dann erst zu therapieren. Und diese schrittweise Vorgehen, nicht sofort beim ersten Problem schon zu sagen, das ist das, was getan werden muss, sondern noch einmal zurückgehen und überlegen, was ist die Ursache? Probleme, die gleich aussehen, können sehr unterschiedliche Ursachen haben. Ein Symptom, Fieber ist ein universelles Symptom. Man muss natürlich genau überlegen, was könnte die Ursache sein. Und dieses Zurückgehen auf die Ursachen, damit die Therapie auch an den Ursachen ansetzt, das ist etwas, was ich mir für die Politik immer wünsche. Und deswegen stelle ich oft Fragen, wenn mir etwas als Problem präsentiert wird, und versuche erst dann zu entscheiden, wenn die Dinge klar sind. Manchmal, auch das ist ja typisch für die Medizin auch, muss man natürlich auch Ad-hoc-Entscheidungen treffen. Da ist dann Erfahrung, Bauchgefühl und vielleicht dann etwas spätere Absicherung der Überlegung nötig.
Also als Bürger, wenn ich das sagen darf, hat man ja manchmal den Eindruck, dass gerade in der großen Politik, das, was Sie ansprechen, erst die Diagnose, dann die Therapie, nicht immer eingehalten wird. Irrt man sich als Bürger, weil man nicht den Einblick hat? Oder wie empfinden Sie das im Zusammenwirken mit anderen Amtskollegen? Ist es tatsächlich so, dass man manchmal sozusagen aus der Emotionalität der Situation eher eine Entscheidung trifft, anstatt, wie Sie beschreiben, eher besonnen einmal sich zurückzulehnen und zu überlegen, was kann der Grund sein, was kann die Diagnose sein, bevor ich eine Entscheidung fälle?
Also das machen sich ja viele Politikerinnen und Politiker. Mein Eindruck ist, dass vielen das nicht so bewusst ist, dass gerade in den naturwissenschaftlichen Disziplinen die Analyse von Daten, die Objektivität von Fragestellungen im Vordergrund steht. Es gibt ja auch manchmal politische Notwendigkeiten, etwas zu tun. Und das steht manchmal zu stark im Vordergrund, zu sagen, das ist jetzt eine Entscheidung, die auf Widerstand trifft, die politisch eigentlich jetzt enorm schwierig ist. Und dann einfach zu sagen, ich muss es jetzt trotzdem machen, weil es alles andere wäre nicht ursachengerecht und würde nicht wirklich zum Problem beitragen. Das fehlt, glaube ich, Menschen, die naturwissenschaftlich und von der Analyse her auf Entscheidungen treffen, etwas leichter. Und es gibt auch Entscheidungen, bei denen ich sagen würde, das ist nicht zu Ende gedacht. Auch wenn alle sagen, ja, das ist genau das Richtige, sollte man es nicht tun. Und das ist etwas anstrengender, als dem Mainstream zu folgen oder der politisch gerade opportunen Entscheidung. Und trotzdem ist es nötig und zahlt sich dann meistens zu einem späteren Zeitpunkt dann auch aus.
Haben Sie ein konkretes Beispiel, vielleicht irgendwas mit Bezug zur Gesundheit?
Ja, also derzeit ist eine große Diskussion zum Beispiel, sollte man Cannabis legalisieren? Ja. Ich halte das nicht für gut. Und zwar gibt es 1000 Gründe dafür. Man will natürlich entkriminalisieren. Situationen, individuelle Situationen können sich dadurch verschärfen, dass junge Menschen, die ihre Realität entfliehen wollen, plötzlich dann illegale Drogen nehmen und dadurch nochmal zusätzliche Belastungsfaktoren dazu kommen. Ja. Wenn man das gesamte System sieht, die gesellschaftlich, politisch, auch wirtschaftlichen Zusammenhänge von illegalen Drogen, dann setzt man ein falsches Signal. Man missachtet ein Stück weit die Wirkung der Substanzen, die in illegalen Drogen stecken, berücksichtigt vielleicht nicht so gut, was in anderen Ländern schon an Erfahrungen existiert. Und deswegen gibt es gerade derzeit wahrscheinlich eine Entwicklung, die wir in 10, 20 Jahren bereuen könnten, so wie in Holland und in anderen Ländern. Aber es ist schwer, das wirklich durchzuargumentieren, weil ich auch verstehe, weswegen zum Beispiel Sozialarbeiter, weswegen Drogenhilfe oft sagen, die Kriminalisierung des Konsums ist ein eigenständiges Problem und wir können vieles erleichtern, indem wir diesen Druck rausnehmen. Auf der anderen Seite muss man eben wissen, dass das Botschaften sind an junge Leute, dass wahrscheinlich dadurch, wie in vielen Ländern zu beobachten, nicht nur der Konsum zunimmt, sondern der auch mit den Drogen verbundene Ausbreitung organisierter Kriminalitätsstrukturen. Also nicht das konsumentenorientierte Sehen, sondern die Strukturen, die letztlich dadurch befördert werden. Das ist eine Erfahrung, die Holland und Belgien gemacht haben. Und wenn man die Dinge zu Ende denkt, ist es besser, Cannabiskonsum nicht zu legalisieren, sondern zu entkriminalisieren, also die einzelne, den einzelnen Betroffenen zu schützen vor verschärfenden Sanktionen. Aber durchaus zu sehen, dass wir genug Probleme mit Alkohol und Nikotin haben und darauf nicht noch weitere Themen draufsetzen müssen. Es hat in den USA eine Welle der Liberalisierung von Fentanyl gegeben.
Ja.
Auch unter bestimmten plausiblen Überlegungen. Aber die gesellschaftlichen Auswirkungen sind fatal. Also es gibt dort richtig viel Elend und mittlerweile gibt es eine politische Diskussion, wer hat eigentlich Schuld daran, dass man diesen Irrtum begangen hat. Und da gibt es auch Vorwürfe an Wissenschaftler, die also publiziert haben, dass der adäquate Fentanyl-Einsatz zur Schmerzbehandlung nach operativen Eingriffen gar nicht erfordert, dass man das alles streng reguliert. Aber dann gibt es natürlich Begleiteffekte und gerade in Kalifornien, dem, wo ich vor einiger Zeit war, gehört es zu den top-politischen Problemen, dass eine große Menge an Elend entstanden ist durch diese Fentanyl-Liberalisierung. Jetzt habe ich ganz schön lange geantwortet.
Ja, aber ich bin dankbar, dass Sie die Antwort in dieser Ausführlichkeit geben. Zum einen kommt das, was Sie sagen, ja sehr nah ran an das, was wir als Ärzteschaft in der Mitteilung der Bundesärztekammer dazu propagiert haben. Zum einen und zum anderen berührt es einen wichtigen Punkt, den wir angerissen haben, nämlich die Frage der Führung. Was hat es mit unseren Entscheidungen auf sich? Wie fundiert sind sie und wie durchdacht sind sie, wenn es um die Auswirkungen in die Zukunft geht? Und wenn wir jetzt nochmal in die Mikroebene des Gesundheitswesens wechseln und des Alltags im Gesundheitswesen, wenn Sie an Ihre Zeit in Weiterbildung und auch als Oberarzt in der Klinik denken, wie haben Sie da die Führung erlebt? Sind wir da ärztlich auch gut aufgestellt? Wenn Sie meine persönliche Meinung fragen würden, ich würde sagen, wir haben Nachholbedarf, was das Thema Führung betrifft.
Das ist jedenfalls sehr unterschiedlich. Ich habe in meiner Zeit am Universitätsklinikum sehr unterschiedliche Führungsstile wahrgenommen. Von sehr altmodisch autoritär bis zu kooperativer Führung und auch einem gewissen Einbeziehen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und ich glaube, der Gang der Dinge ist tatsächlich der, dass kooperative Führungsstile gefragter sind. Ich nehme jetzt auch wahr, dass es sehr viel interdisziplinäre Entscheidungen gibt, die das UKE jedenfalls betreffen. Das ist das, was ich aus Berichten mitbekomme. Und ich glaube, dass das, wie man neudeutsch sagt, nachhaltiger ist. Dass eine Entscheidung, also es gibt zwei Dinge, Erfahrung, berufliche Erfahrung und Führungserfahrung ist etwas, was einen großen Wert hat. Jemand, der seinen ersten Tag in einer neuen Abteilung ist oder in einem neuen Fach, kann nicht mit der gleichen Sicherheit organisatorische oder eben auch fachliche Entscheidungen treffen. Trotzdem, nicht nur weil man Chef ist, weiß man alles besser. Und es ist sehr klug, die Erfahrung auch aller anderen mit einzubeziehen. Und die frühere Haltung, die mir immer begegnet ist, nicht nur in der Universitätsmedizin, auch sonst im Krankenhausbereich, dass die Antwort auf eine Frage, warum machen wir das so, lautete, das will der Chef so. Oder das haben wir hier schon immer so gemacht. Das sind natürlich dann Denkmuster oder Verhaltensweisen, die nicht zu klugen Organisationen und Entscheidungen treffen, weil sich, selbst wenn Dinge vor 20 Jahren sinnvoll waren, die Welt ja weiterentwickelt haben könnte und man sagen könnte, das müssen wir mal bedenken oder kritisch hinterfragen. Und dieser Prozess des kritischen Hinterfragens und des immer wieder vielleicht auch gemeinsam Überlegens, können wir uns verbessern. Das ist etwas, was Qualitätsmanagement ausmacht und was in diesen alten Führungsstrukturen, einer hat das Kommando und alle anderen halten die Klappe und gehorchen so ungefähr. Das ist keine Struktur, in der kluge Entscheidungen oder auch kluge Entwicklungen möglich sind.
Wir versuchen ja in der Selbstverwaltung auch mit diesem Thema umzugehen. Wie hat sich die Führung in der Medizin entwickelt? Wohin sollen wir die in die Zukunft weiterentwickeln, wie wir es machen? Aber auch da erlebe ich das so, wie Sie es beschreiben, heterogen. Da gibt es auch innerhalb der Selbstverwaltung sozusagen als übergeordnete Einheit solche und solche Ansichten zu dem Thema. Es gibt natürlich dann auch viele Stimmen, die sagen, wofür brauchen wir denn die Selbstverwaltung? So, wir sind selbst klug genug, um uns weiterzuentwickeln. Das muss nicht organisiert sein. Wie sehen Sie denn die Selbstverwaltung eines freien Berufes wie der Ärzteschaft sozusagen in der Bedeutung der Mitgestaltung des Gesundheitswesens? Ist das auch althergebracht? Die Welt hat sich ja auch weiter verändert. Braucht man uns noch? Wie sieht das die Politik? Erlebt man uns als Organisation der Selbstverwaltung eher als Partner oder sozusagen einfach ein Teil der Verwaltung, der manchmal eher hinderlich ist?
Man hat die Selbstverwaltung der Ärzteschaft ja nun verschiedene Facetten. Also das eine ist ja, dass es nicht nur darum geht, Leuten zu sagen, was zu tun oder zu lassen ist, sondern es soll zum Beispiel auch qualitätssichernde Funktionen erfüllen. Das ist ja ziemlich wichtig in der Medizin, dass nicht jeder so machen kann, was er für richtig hält, sondern dass es auch eine Art Struktur gibt, in der Qualität kontrolliert wird und dadurch gesichert wird. Ein zweiter Punkt sind einfach ganz, ganz praktische organisatorische Fragen, nicht? Die Fragen der, was soll Weiterbildungsordnung sein? Wer kontrolliert was? Dann die ärztliche Versorgung, also das ist ja auch ein eigenes System, das muss ja irgendwie organisiert werden. Und man kann nicht als Ärzteschaft sagen, dass wir sind unabhängig und organisieren, wir sind unabhängig und wollen eigene Entscheidungen treffen. Aber das organisatorisch geben wir dann mal jemanden anderen ab. Das eine gehört, also die Freiheit der Berufsausübung und der Selbstorganisation geht ja auch mit der Verpflichtung einher, das dann so zu organisieren, dass es auch klappt. Und insofern steht, glaube ich, jedenfalls für die Ärzteschaft diese Funktion nicht in Frage. Wer sollte sonst qualitätssichernde Entscheidungen treffen? Man kann das nicht delegieren an fachfremde Menschen. Sich dann aber auch zusammenzuraufen als Ärzteschaft ist eben auch nicht so leicht. Also das heißt, auch innerhalb der Ärzteschaft gibt es ja häufig mehr als eine Meinung. Ist ja nicht nur alles eine fachliche Frage, sondern auch eine Einschätzungsfrage. Und deswegen, glaube ich, macht die Ärztekammer, die Selbstverwaltung das, was nötig ist, wenn viele Menschen sich in eine Strategie hineinbegeben müssen. Es wird viel diskutiert, es gibt strittige Themen und dann aber auch die Notwendigkeit, im Ärzteparlament oder in der Selbstverwaltung dann Entscheidungen zu treffen, wie es mal gehen soll.
Also Sie können sich vorstellen, die Frage war von meiner Seite eher rhetorischer Natur. Natürlich bin ich ein großer Verfechter der Selbstverwaltung, genau aus dem Grund, den Sie nennen, dass es Außenstehenden auch nicht immer einfach möglich ist, zu wissen, welche Dinge wichtig, richtig, notwendig sind, um Qualität aufrecht zu erhalten. Und es war mir wichtig, das nochmal herauszuarbeiten im Gespräch, um auch nochmal zu plausibilisieren, dass ich sag mal, der Missmut, der am Anfang des Jahres entsteht, wenn der Beitragszettel ins Haus kommt von der Ärztekammer, bitte nur als etwas Temporäres betrachtet werden soll. Die anderen 11 Monate im Jahr, das stehen wir ja auf der Seite der Kolleginnen und Kollegen. Und genau das, was Sie angesprochen haben, ist ja etwas, was vielleicht doch nochmal ins Bewusstsein kommen muss, um auch dem Kollegium klarzumachen, welche Rolle wir als Organisation im Gesundheitswesen spielen. Aber was würden Sie als Mitglied sagen? Wie sollen wir uns denn in die Zukunft weiterentwickeln als Kammer?
Also erstmal habe ich keine Klage von meiner Seite. Ich fühle mich, wenn ich an die Ärztekammer herantreten musste, es war immer sehr freundlich, kompetent, zügig. Ich kann mich also über die Qualität der Selbstverwaltung jetzt keineswegs beklagen als Mitglied. Ich finde auch das, was ich, weil ich ja nicht selbst engagiert bin in der Selbstverwaltung, lese ich ja so nur das, was man so liest im Hamburger Ärzteblatt. Ich bekomme mit, was berichtet wird. Ich kann da eigentlich mich immer ganz gut wiederfinden. Wichtig finde ich, dass diese Diskussionen tatsächlich stattfinden. Ich fände es jetzt nicht so schlau, dass man einmal alle paar Jahre einen Ärztekammervorstand wählt und der entscheidet dann alles, sondern dass man tatsächlich da auch im laufenden Prozess die Dinge im, heißt es so, Ärzteparlament, Vertreterversammlung, ne?
Delegiertenversammlung,
genau, dass man das dort eben auch, so wie im politischen Raum sonst auch, vertritt, daraus aus der Diskussion dann Schlüsse zieht und das weiterentwickelt. Es ist ein kompliziertes System, aber es ist ein Stück weit Demokratie in der Fachlichkeit. Und dadurch haben eben auch viele Leute die Möglichkeit, sich einzubringen. Es gibt ja auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die sich dann auf diesen Listen bereit erklären zu kandidieren und die dann auch wirklich ehrenamtlich sich nicht nur über die persönlichen beruflichen Interessen, sondern eben auch für die Gesamtheit der Medizin und der Ärzteschaft einsetzen. Das finde ich sehr anerkennenswert. Und deswegen beteilige ich mich auch gerne an der Ärztekammerwahl, die ja regelmäßig stattfindet.
Das finde ich großartig und ich kann das nur allen empfehlen, nicht nur passiv sozusagen von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen, sondern auch mitzumachen hier in der Kammer. Wie erleben Sie das insgesamt mit dem Gesundheitswesen? Hat das Thema Gesundheit in der Politik einen besonderen Stellenwert, einen großen Stellenwert? Gewinnt es an Bedeutung? Wie würden Sie das einschätzen?
Eindeutig ja. Also die Bedeutung der Gesundheitspolitik in der Politik insgesamt nimmt deutlich zu. Das ist meine Wahrnehmung jetzt nicht als Mitglied der Ärztekammer, sondern als Politiker. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass die Dinge schwieriger werden, dass es Ressourcenknappheit gibt, dass es Nachwuchs, also Personalnachwuchs Probleme gibt. Denn ich erinnere mich, vor 20, 30 Jahren gab es mal große Diskussionen, wenn ein Krankenhaus geschlossen werden sollte oder wenn es einzelne Themen gab. Aber mittlerweile begegnen mir die Themen der Gesundheitspolitik sehr häufig. Und vieles hat eben damit zu tun, dass wenn Dinge nicht mehr so ganz optimal organisiert werden können, dann deutlich wird, welche Bedeutung die Medizin für uns hat. Das ist ja keine Nebensache, gesund zu sein oder, wenn Erkrankungen vorliegen, eine gute Behandlung zu bekommen. Und das spüren natürlich die Leute. Und deswegen haben so Themen wie Finanzierung des Krankenhaussektors, gleichmäßige ambulante Versorgung in ganz Hamburg, wie ist der Rettungsdienst, der Notfalldienst organisiert? Das sind Fragen, die fast 2 Millionen Menschen, die in Hamburg leben, unmittelbar interessieren. Immer wenn es dort ruckelt, wird es mittlerweile auch schnell politisch und mich erreichen dann Themen, selbst wenn ich nicht unmittelbar zuständig bin, wegen der Selbstverwaltung, sagen Leute zu mir, ja, das kann dir doch jetzt nicht egal sein als Bürgermeister, dass wir keine Kinderarztpraxen in folgenden Stadtteilen haben. Und die Antwort lautet dann, ja, wir sind auch im Gespräch und die Politik versucht auch mit der Selbstverwaltung, in diesem Fall dann mit der Kassenärztlichen Vereinigung, zu überlegen, kann man was tun? Aber ich sehe eben, dass das auch tatsächlich politische Relevanz hat. Die Menschen wünschen sich eine wunderschöne Stadt, die wirtschaftlich stark ist, in der es Kultur, gute Bildung, die Wissenschaft gibt. Aber sie wünschen eben tatsächlich auch eine gute medizinische Versorgung. Das ist keine Nebensache. Und deswegen hat dieses Thema zunehmend auch politische Bedeutung.
Wenn ich aber etwas vielleicht polemisch zurückfragen darf, wenn die Gesundheit für uns alle so wichtig ist, warum ist die Frage der Finanzierung immer sehr, sehr viel schwieriger, als wenn wir zum Beispiel ein Auto in die Werkstatt bringen wollen? Da sind wir doch deutlich bereitwilliger zu bezahlen, als wenn wir zum Arzt oder
Krankenhaus. Also richtig gerne zahlt man die Rechnung auch in der Werkstatt nicht.
Aber selbstverständlich.
Wenn es um Geld geht, wird es oft strittig, weil wir ja sehen, dass das bei vielen auch knapp ist und gleichwohl, glaube ich, gibt es eine Akzeptanz dafür zu sagen, das muss möglich sein, in einem reichen Land ein starkes, ein gutes Gesundheitswesen zu finanzieren. Ich finde, das ist auch gut gelungen, wenn wir mal unser Gesundheitssystem vergleichen mit dem, was in anderen Ländern üblich ist. Dann leben wir auf einem sehr hohen Niveau. Und ich mache mir vor allem bei Auslandsreisen es zur Gewohnheit zu fragen, kann ich in Südamerika, in wo auch immer ich auf der Welt bin, kann ich mal ein Krankenhaus besuchen? Und das ist eine hochinteressante Erfahrung. Man erfährt viel über das Land, über das Sozialsystem, die Finanzierung dann eben auch des Gesundheitswesens. Wenn man mal ein Krankenhaus betritt in Chile oder jetzt vor kurzem in Kolumbien. Und da kann ich nur sagen, der deutsche Standard ist sehr hoch. Und üblicherweise wird gesagt, ja, ihr in Deutschland habt ja folgendes Problem nicht. Und deswegen sage ich, wir sollten anerkennen, welche großartige Leistung im Gesundheitswesen schon heute erbracht wird und sollten es auch wertschätzen im Sinne von, das muss klug finanziert werden. Der Streit geht ja meistens darum, was ist die richtige Finanzierung? Wir wollen ja auch nicht, dürfen auch nicht verschwenderisch sein. Und deswegen müssen Krankenhausstrukturen, ambulante Versorgungsstrukturen auch immer noch mal kritisch hinterfragt werden. Wir wollen das Optimale und nicht insuffiziente Strukturen bezahlen. Das ist eigentlich die Diskussion. Ich glaube, niemand wird bestreiten, dass es wichtig ist, Gesundheitsdienstleistungen angemessen zu vergüten. Die Frage ist nur, wie das in einem modernen, in einem effektiven System erfolgt.
Erheben wir zu wenig Daten, um herauszufinden, wo möglicherweise die Lücken sind? Ich habe den Eindruck, dass viele Daten, mit denen wir arbeiten, letzten Endes Vergütungsdaten sind und keine Versorgungsdaten. Müssen wir sozusagen das Gesundheitswesen, was die Datenerhebung betrifft, auf andere Beine, auf eine andere Ebene heben?
Na, die Erfahrung in der Praxis zeigt, dass das wichtige Informationen sind. Also wie sind Behandlungserfolge? Solche qualitativen Daten zu erheben, bedeutet ja, dass man dann aber auch Rückschlüsse ziehen muss und sagen muss, wenn wir feststellen, das ist ja eine Diskussion derzeit, dass bei einer geringen Frequenz bestimmter Eingriffe die Erfolge, die medizinische Qualität nicht so gut ist, wie sie sein könnte, wenn wir spezialisierter und höhere Fallzahlen haben, dann ist das ja eine erste Diskussion darüber, nicht alles überall zu machen, sondern die Angebotsstruktur so zu machen, dass es eine breite Allgemeinversorgung gibt und dann bei immer spezielleren Fragestellungen auch speziellere Einrichtungen dann zur Verfügung stehen. Wenn Sie aber in Hamburg sehen, dass wir sehr gut ausgestattet sind mit vielen Spezialkliniken oder Spezialangeboten und das dann vergleichen mit dem ländlichen Raum, dann gibt es dort nochmal eine andere Sichtweise. Und die besteht halt darin, dass die Leute sagen, ich verstehe ja, dass ich ein hochspezialisiertes Herzkatheterlabor vielleicht nicht auf der grünen Wiese brauche, aber ich brauche überhaupt mal ein Krankenhaus hier. Und dann führen solche für uns in der Metropole gar nicht so kritische Fragestellungen dann zu einer anderen Haltung, wo sie sagen, irgendwas müssen wir hier auch noch mal haben, um stationäre Versorgung zu ermöglichen. Und dann braucht es Abwägung. Wir haben auch in dieser Stelle Zielkonflikte. Und das spielt sich gerade ab bei diesem Krankenhausstrukturgesetz, was in Arbeit ist, dass die Politik versucht, eine optimale Struktur zu finden, aber dass viele auch regionale Interessen dann in Konflikt stehen. Ich hoffe, dass wir dort zu einer besseren Lösung kommen, denn der Sinn der ganzen Strukturreform soll sein, dass wir die Mittel, die wir aufbringen, so effizient einsetzen, dass es zu einem besseren Ergebnis kommt. Denn derzeit sind viele Krankenhäuser nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Und was wir vermeiden müssen, ist, dass es dann also aus wirtschaftlichen Gründen zu Ergebnissen kommt, die eben im Sinne der Medizin nicht die optimalen Ergebnisse sind.
Darüber könnten wir ein eigenes Programm, einen eigenen Podcast machen. Tatsächlich dazu gibt's viel zu sagen, auch Kritisches vielleicht. Wollen wir fürs Erste bewenden lassen und vielleicht haben Sie irgendwann wieder Zeit und da können wir vielleicht ausführlich darüber reden. Aber vielleicht nochmal zurück zur Verbindung zwischen Medizin und Politik. Wenn Sie eine Zeitmaschine hätten und Sie würden dem 18-jährigen Peter Tschentscher gegenüberstehen, der gerade seinen Ersatzdienst macht, würden Sie sagen, er soll direkt in die Politik gehen oder immer noch Medizin studieren vorher?
Nein, mein Weg ist eindeutig der, dass ich zunächst Medizin studieren wollte und diesen Beruf ergreifen wollte. Ich würde auch aus heutiger Sicht immer noch allen jungen Menschen empfehlen, die Politik nicht als Beruf zu sehen, sondern es ist aus meiner Sicht kein Beruf, den man üblicherweise macht, sondern man hat eine Ambition, eine politische Vorstellung und will die Gesellschaft sozusagen in eine bestimmte Richtung bewegen. Das ist das meistens der Antrieb für junge Menschen zu sagen, ich will in die Politik, ich will sozusagen den großen Kurs des Landes, der Stadt mitbestimmen. Aber das ist kein Selbstzweck zum Geldverdienen. Das ist nicht, wenn ich das so altmodisch sagen darf, jetzt nicht kein Job, sondern das macht man, wenn man die Unterstützung, das Vertrauen, auch die Wahlergebnisse dafür hat. Aber das ist nicht die Lebensgrundlage, also der wirtschaftliche Grundlage für das persönliche Leben. Und deswegen empfehle ich immer allen jungen Leuten, die mich ansprechen, mach mal erstmal deine Ausbildung oder mach das Studium zu Ende, eine eigene berufliche Perspektive, eine unabhängige berufliche Perspektive zu haben, gibt einem dann auch in der Politik Stärke, Unabhängigkeit und irgendwie das Gefühl, ich muss jetzt keine Entscheidung treffen, weil ich wiedergewählt werden will. Ich habe Alternativen, das sehe ich für mich jedenfalls persönlich bis heute so. Und das gibt einem eine gewisse Freiheit, auch im Denken und im Entscheiden.
Eigentlich tolles Schlusswort mit Politik ist kein Selbstzweck. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. War mir eine besondere Ehre und eine besondere Freude. Herr Dr. Peter Tschentscher, wir hören uns.
Vielen Dank.